meine Lieben, dann begrüße ich euch ganz herzlich zum 102. Vortrag zur Apokalypse. Und es kommt der 52. Wochenspruch. Das ist der letzte. Und dann geht's wieder mit 1 los, allerdings erst am Ostersonntag. Das heißt, wir werden jetzt die nächsten 2 Male noch leben mit diesem Spruch. Weil da Ostern ja ein bewegliches Fest ist, was sehr weise ist, verschiebt sich das um bis zu fast 4 Wochen und das kann also hin und her wandern. Also wir werden Gelegenheit genug haben, uns in den 52. Wochenspruch zu vertiefen, auch noch die nächsten beiden Male. Wenn aus den Seelentiefen der Geist sich wendet zu dem Weltensein und Schönheit quillt aus Raumesweiten, dann zieht aus Himmelsfernen des Lebens Kraft in Menschenleiber und einet, machtvoll wirkend, des Geistes Wesen mit dem Menschensein. Also aus den Seelentiefen, aus unseren Seelentiefen erwacht unsere Geistigkeit oder ist da und wendet sich jetzt dem Weltensein zu. Warum habe ich jetzt kurz innegehalten? Weil je mehr wir jetzt in Frühling und Sommer hineingehen, desto mehr werden wir auch ein bisschen ins Träumerische wieder hineingeführt. Also wir haben es dann gar nicht so leicht, ganz wach zu sein. Da muss man sich dann schon ziemlich anstrengen, um so ganz wach zu sein. Aber gerade dieses Geistige, das aus den Seelentiefen aufsteigt, verbindet sich mit dem Geistigen, das von draußen kommt, mit der Schönheit des Weltenseins, die uns überall umgibt, also namentlich in der Blumenwelt, die jetzt erwacht, in der ganzen Natur, die erwacht. Das kommt uns entgegen, ja, aus den Himmelsfernen kommt des Lebens Kraft, eine belebende Kraft, die uns zukommt. Also, die ist es auch genau, die im Grunde unser Bewusstsein dämpft bis zu einem gewissen Grad. Es ist eben, Bewusstsein und Lebenskraft sind immer so Gegenpole. Ja, ich mach das Fenster zu, weil der Lärm könnte uns eh stören, zukommt. Weil dann hören wir nichts mehr, wenn der Zug durchfährt. So, entschuldigt, also, das war zu viel Natur, die von draußen reinkam. Also das Lebenskraft, die Lebenskräfte beleben uns, klar, aber sie machen uns unbewusster. Je mehr das Leben sich entfaltet, umso unbewusster werden wir. Und also Bewusstsein ist gerade nicht mit den Lebenskräften zunächst einmal verbunden, sondern gerade mit dem Gegenteil, mit den Absterbekräften, mit den Abbaukräften. Und darum ist der Tod unser wesentlicher Begleiter. Gerade also jetzt in unserem Bewusstseinsseelenzeitalter wäre es schön, sich dessen bewusst zu werden, und zwar in einer guten Weise. Nicht als was Schreckliches, sondern wohl dosiert sterben wir in jeder Minute, jeden Tag, jedes Monat, jedes Jahr ein bisschen. Und das gibt uns das Bewusstsein. Wenn wir das nicht hätten, dann könnte man, weiß ich nicht, eine tausendjährige Eiche vielleicht werden. Ja. Aber mit dem Bewusstsein schaut's dann schlecht aus irgendwo. Es ist schon dort auch eine Art Bewusstsein, aber eben nicht vergleichbar mit unserem Selbstbewusstsein, nicht einmal vergleichbar mit dem Traumbewusstsein, sondern die Pflanzen schlafen. Sie haben ein Schlafbewusstsein, ein traumloses Schlafbewusstsein. Es gibt sogar noch einen tieferen Bewusstseinszustand, den die Minerale haben. Mineralien haben ja ein mineralisches Bewusstsein, könnte man es nennen. Das ist unheimlich weit. Es umspannt in Wahrheit den ganzen Kosmos. Also die Mineralien, ihr Bewusstsein besteht darin, dass sie eigentlich ja, sich mitgestalten nach dem ganzen Kosmos, in ihrer Gestaltbildung spüren drinnen, namentlich in den Feinheiten drinnen. Also das etwas, was in einer gewissen Weise die Physik heute auch weiß, dass der ganze Kosmos eigentlich eine Einheit bildet und es gibt im Grunde nicht nur lokale Ereignisse und dann vielleicht schlagt es Wellen und irgendwann woanders, sondern gleichzeitig. Also wenn ich jetzt da was fallen lasse, weiß das der Saturn mit dem mineralischen Bewusstsein, es weiß irgendein Stern weit weg, es weiß eine andere Galaxis, es wissen andere Galaxienhaufen, die es weit, weit weg gibt, im selben Moment, zeitlos. Da geht es nicht um eine Nachricht, die von da dorthin wandert, sondern es ist in Wahrheit ein Ganzes. Und das ist am allerstärksten ausgeprägt, eben im mineralischen Sein. Das ist auch ganz interessant. Also die Mineralwelt als solche ist wirklich eine Ganzheit. Die ist komplett verbunden miteinander. Die kristallbildenden Kräfte. Und ich habe auch öfters schon so erwähnt, die hängen sehr eng zusammen, gerade mit der Ich-Kraft. Und mit der Christus-Kraft. Gerade das hat diese Weltenweite drinnen. Aber wir brauchen unser Selbstbewusstsein einmal hier, das ist im Grunde einmal sehr eng. Ich bin ich. Und viel mehr sehe ich schon nicht. Dann, das ist die engste Form des Bewusstseins, aber sie ist sehr hell. Das heißt, wir wissen, dass wir bewusst sind. Es ist so paradox, aber man muss eigentlich von, zumindest verglichen mit unserem Ich-Bewusstsein, von anderen Bewusstseinszuständen sprechen, wo man nichts weiß im Grunde. Aber trotzdem verbunden ist mit dem Ganzen, eben im höchsten Maße mit in der Mineralwelt. Man ist verbunden mit dem Ganzen und gestaltet sich danach, nach dem Ganzen. Und wir haben heute halt ein sehr enges Bewusstsein und tun uns daher zumindest mit unserem Wachbewusstsein sehr viel schwerer mitzuleben mit der ganzen Welt. Wir müssen das lernen. Und dazu dienen sehr gut auch diese Seelensprüche aus dem Seelenkalender von Rudolf Steiner, das einmal seelisch ins Gefühl zu bekommen. Wie das wechselt, die Jahreszeit, wie damit auch der Bewusstseinszustand wechselt. Man könnte es noch in einem viel kleineren Rhythmus sehen, Atemrhythmus zum Beispiel. Einatmen, ausatmen. Einatmen ist bewusst werden. Ausatmen ist ein bisschen unbewusster werden. Das Bewusstsein schwingt immer hin und her. Immer hin und her. Also man spürt es ja, wenn man so ganz stark einatmet, spürt man den ganzen Körper sehr stark. Alles spürt man. Sich selbst spürt man sehr stark. Und wenn es zu stark ist, dann sagen wir, ausatmen, loslassen, ausatmen, erleichtert. Erleichtert also von dem Druck des Bewusstseins im Grunde. Weil also wenn Bewusstsein zu stark wird, also das heißt, dass wir es nicht fassen können, dann wird es schmerzhaft. Alles Bewusstsein, alles klare Bewusstsein ist gemilderter Schmerz. Schmerz heißt eigentlich, das Bewusstsein rennt an die Mauer an sozusagen und da tut es sich weh. Nämlich die eigene Mauer, die daran liegt, dass es halt noch so eng ist. Es wird mit der Zeit weiter, weiter, weiter werden. Und trotzdem wach bleiben. Aber man kann sich das ja im Bild sehr gut vorstellen. Je größer der Raum ist, auf den sich das Bewusstsein sozusagen verteilen soll, umso dünner wird's halt. Und wenn's bis in die Unendlichkeit quasi geht, dann wird's halt sehr dünn. Und trotzdem ist die Verbindung da. Ja, daher sind wir auch eben mit der Geistigkeit des ganzen Kosmos verbunden und am allerstärksten, aber am unbewusstesten eben auch, insofern wir mineralisch sind. Und das ist gerade die wesentliche Aufgabe, die wir hier auf der Erde erfüllen, eben im mineralischen Leib zu leben und damit auch etwas zu spüren von dem von dem Ganzen. Das haben zum Beispiel die höheren Hierarchien, die sich nicht in unserem Sinne verkörpern, in einer abgeschlossenen Leibesgestalt, haben diese Weite nicht. Wir haben sie gerade dadurch, dass wir den physischen Leib haben. Der ist eigentlich den physisch-mineralischen Leib sogar. Dadurch haben wir die Antenne sozusagen im Grunde fürs ganze Universum. Nur wissen wir heute zurzeit noch nichts davon. Aber irgendwann einmal werden wir das auch in Erfahrung bringen. Also es wird ein bewusstes Bewusstsein werden. Jetzt ist es ein unbewusstes Bewusstsein. Man kann es in solchen Paradoxien sprechen, weil das eben immer in Entwicklung ist. Also daher auch nicht umgekehrt schimpfen auf die materielle Welt. Ach, wir sind so geistig. Ich meine, was wir als im wachen Geist haben, ist die geringste Menge Geist, die wir zur Verfügung haben. Die meiste steckt in unserem Mineralischen drinnen. Und dann das nächste ist in den Lebenskräften, aber da schlafen wir auch noch. Und in den Mineralien sind wir noch tiefer als Schlaf. Das ist ein Trancezustand. Also Medien im Trancezustand kommen nahe an dieses mineralische Bewusstsein heran. Und daher können sie auch oft Eingebungen haben aus weiten Entfernungen. Und die kommt man normal gar nicht heran. Also nicht einmal mit dem Tiefschlaf, also mit dem normalen Schlafbewusstsein, also dem traumlosen Schlafbewusstsein kommt man da gar nicht heran. Da muss man noch tiefer reingehen. Und dann Traumbewusstsein, das wir etwa untertags auch im Gefühlsleben haben, da sind wir traumbewusst. Und wenn man so ein bisschen aufpasst und so mal im Tagträumen drinnen ist, man sagt ja schon Tagträumen, da tun wir eben gerade nicht intellektuell denken, aber es zieht sowas durch unsere Seele und das hat schon sehr starke Verwandtschaft mit dem Träumen. Und spielt sich aber auf der Gefühlsebene ab, nicht auf der Gedankenebene. Auf der Gefühlsebene spielt sich das ab. Also da sind wir so im seelischen Bereich drinnen. Und dann Ich-Bewusstsein. Ich bin ein Ich. Und das ist es schon irgendwo im Grunde. In der Regel einmal. Viel mehr wissen wir noch gar nicht davon. Ja, das steckt so ein bisschen für mich zumindest hinter dem 52. Wochenspruch, diese Verbindung mit der ganzen Welt auch zu sehen. Und dass da sehr viel Geistiges hereinkommt und dass aber das Wenigste uns davon wirklich bis ins Ich-Bewusstsein hinauf begleitet noch. Aber da ist ein riesiger Schatz, der eigentlich auf uns einströmt und es geht darum, diesen Schatz immer mehr zu heben. Ich lese noch einmal den 52., bevor wir uns dann in den Abgrund stürzen. Denn wie habe ich das letzte Mal gesagt, es gibt den alten Witz, gestern standen wir noch vor dem Abgrund, heute sind wir einen entscheidenden Schritt weiter. Und diesen Schritt werden wir heute machen. Aber jetzt noch der 52. Wochenspruch. Wenn aus den Seelentiefen der Geist sich wendet zu dem Weltensein, und Schönheit quillt aus Raumesweiten, dann zieht aus Himmelsfernen des Lebens Kraft in Menschenleiber und einet machtvoll wirkend des Geistes Wesen mit dem Menschensein. Also da werden auch ganz besonders eben die Lebenskräfte angesprochen und wenn wir unser Denken ein bisschen weiterentwickeln und über das normale Verstandesdenken, das wir in der griechisch-lateinischen Zeit uns erworben haben als Menschheit, wenn wir ein bisschen über das hinausgehen und lernen, ein lebendiges Denken zu entwickeln, ein Denken, das nicht mehr die Absterbeprozesse braucht, um sich bewusst zu werden, sondern das im Lebendigen selbst bewusst wird, das heißt im Ätherischen selber. Dann wird das Ätherische die Bildekräfte, die Lebenskräfte, die uns gestalten, die die Pflanzen gestalten, die Tiere gestalten, die alles Lebendige gestalten, die im lebendigen Fließen des Wassers drinnen wirksam sind, also überall um uns wirksam sind. Wenn wir in dem bewusst werden, dann bekommen wir ein lebendiges Bild des Seelischen und des Geistigen. Dann wird sozusagen der Ätherleib, die Ätherkräfte, der Spiegel, in dem wir uns das anschauen können. Wir brauchen immer einen Spiegel, in dem wir uns schauen können. So im Alltagsbewusstsein, im Verstandesbewusstsein ist es der physische Leib und namentlich das physische Gehirn, also das Nervensystem und das zentrale Nervensystem besonders. Und da stirbt alles ab, alles wird letztlich tot drinnen. Also unsere Verstandesbegriffe sind tot. Dann kann man eine schöne Definition machen, die kann man herunterbeten, aber dann ist es tot. Und in der Definition ist es endgültig erstorben. Weil das Lebendige ist in der nächsten Sekunde schon wieder anders geworden. Es bewegt sich. Nicht ganz willkürlich, keineswegs, es ist eine Ordnung drinnen. Aber trotzdem so, dass immer wieder was Neues kommt und doch das Gleiche ist in einer gewissen Weise, aber in einer anderen, leicht veränderten Form. Nichts ist im Lebendigen so, dass es sich genau gleich wiederholt. Ähnlich, aber niemals gleich. Und so ist es auch im lebendigen Denken, das wir jetzt brauchen werden, irgendwie um die Bilder lesen zu können, die jetzt da aus dem Abgrund uns entgegenkommen, um sie wirklich tiefer eindringen zu können, um ja uns diese Bilder einerseits eben zu einer Erkenntnisquelle zu machen, aber zugleich auch zu einer Lebensquelle zu machen. Jawohl, in den Abgrund gehen und Leben dabei entwickeln. Wenn ich mit einem lebendigen Denken, mit einem wirklichen Erleben, mit einem lebendigen Erleben, jetzt das bewusst verdoppeln, dass so viel Leben drinnen ist, das wahrnehme, dann mich einlasse darauf, dann nehme ich damit in Wahrheit sehr viel Lebenskraft mit und nehme sie den Widersachern weg. Im Grunde. Nämlich, dass das ist zerstören können, verunstalten können, also gerade die arimanischen Kräfte, und mit denen werden wir es jetzt zunächst einmal am meisten zu tun haben, die wirken am stärksten im Ätherischen und machen das Ätherische, ja, unbeweglich, wenig beweglich, sagen wir es einmal so, steif. Das arimanische Ideal ist Wiederholung, Wiederholung, immer genau gleich. Und viele Dinge, das wird sehr kompliziert, vieles rollt da dahin, aber alles soll im Grunde wie ein Uhrwerk rollen. Also streng berechenbar im Grunde und damit eigentlich schon so, dass nichts Neues mehr kommen kann. Wenn ich das ausrechnen könnte, wüsste ich sozusagen, was am Ende herauskommt oder wohin der Weg geht. Und auf der Ebene der Ätherkräfte fängt es aber schon an, offen zu sein, die Entwicklung. Niemand, nicht mal die Gottheit selbst, kann voraussehen, wie die Entwicklung weitergeht. Sie ist auf einen Weg gebracht worden, eine Richtung ist angepeilt worden, aber was dann im Detail passiert, ist offen. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen. Also daher auch interessanterweise die Theologen sprechen schon davon, also die Allwissenheit und Allmacht Gottes ist nicht haltbar in gewisser Weise. Das ist das alte Bild aus der griechisch-lateinischen Zeit. Da dachte man also, das höchste Geistige muss ewig und unveränderlich sein. Aber so muss es in Wahrheit eben nicht sein. Das ist erst so ein viel zu enges Bild in Wahrheit. Das neue Bild ist viel, viel reicher. Also da ist wirkliche Entwicklung in jedem Augenblick möglich. Nicht eine Schöpfung, die irgendwo am Anfang schon feststeht, wie sie verlaufen wird, wie sie zu Ende gehen wird, das wäre was absolut Ahrimanisches. Das wäre jetzt etwas absolut Ahrimanisches. In der Vergangenheit war das noch bis zu einem gewissen Grad so, dass tatsächlich also alles nach einem Plan, nach einem fertigen Plan gelaufen ist, wenn man so will. Also wenn man zurückgeht zum alten Saturn und so. Aber selbst da gibt's schon, fangen schon die ersten Querschläger an, aber zart noch. Aber im Großen und Ganzen startet es mit dem Ideal, dass also alles wohlgeordnet ist, überall und für alle Zeiten. Im Grunde. Also vom Schöpfungsanfang bis zum Schöpfungsende ist alles bereits geordnet. Aber im Grunde stelle ich mir dann die Frage, ja, muss man das jetzt noch alles durchspielen? Es kann sich eh nichts mehr ändern im Grunde. Aber das Spannende ist, es kommen schon, die ersten Querschläge kommen schon dann sehr bald. Und das wird immer, immer stärker und es bedarf also eines neuen Einschlags, darüber haben wir auch schon früher in Vorträgen ein bisschen gesprochen, nämlich, dass nicht ein Zentrum alles steuert, sondern dass aus der ganzen Peripherie heraus, aus den vielen, vielen, jetzt vor allem Menschenwesen, die die Freiheit bekommen haben oder auf dem Weg sind, sich ihrer würdig zu erweisen, dieser Chance, dann kommen immer neue, immer unvorhersehbarere Impulse, die die Gottheit nicht vorhersieht, die die Hierarchien über uns nicht vorhersehen können und die gerade aber dazu beitragen können, wenn es die richtigen Impulse sind, das heißt, wenn sie im Einvernehmen mit der geistigen Welt geschöpft sind, dann bringen sie eine beständige Erneuerung hinein. Es ist interessant, eben in diesem Sinne zu betrachten, die moderne Evolutionslehre, die natürlich, wie unser ganzes Zeitalter, extrem materialistisch geprägt ist, aber sie hat den wesentlichen Kern drin, um was es geht. Die Zukunft ist offen. Sie ist nicht vorherberechenbar und sie kann nicht nach einem fertigen Plan ablaufen, der in irgendeiner himmlischen Schublade liegt. Sondern in jedem Moment besteht Offenheit, was Neues zu schaffen, aber es wirkt natürlich das Alte nach. Und dadurch gibt es auch ein gewisses Beharrungsvermögen. Es ist nicht so, dass alles sich sofort wieder auflöst und die Welt jeden Tag komplett neu geschaffen wird, dann wird auch nichts weitergehen. Sondern es bleibt etwas bestehen aus der Vergangenheit, aber es wird weiterentwickelt. Es werden weitere Facetten daraus gemacht. Aus jeder Form, die entsteht, entstehen morgen schon wieder 10 andere Formen, die irgendwas Neues hineinbringen. Und so wird die Welt immer, immer reicher. Und das ist genau das, was aber die ahrimanischen Wesen, die asurischen Wesen, die kann man in gewisser Weise auch zu den ahrimanischen zählen. Also der Begriff ahrimanisch kann enger oder weiter gefasst sein. Man kann es nehmen, grob als Unterscheidung zwischen den Lichtgeistern, den luziferischen, und dann sind die anderen die Geister der Finsternis im Wesentlichen. Also das sind die Ahrimanischen im engeren Sinn, aber man kann eben auch die Asuras dazu zählen. Naja, und die Wesenheiten hinter Sora, das ist ein eigenes Kapitel. Auch in unserem Sinn absolut Finsternis, aber im Grunde etwas, was der Erdentwicklung, ja, man kann man sagen, passiert ist. Obwohl es gleich von sehr bald also eine wichtige Aufgabe hatte, gerade diese Wesenheiten, die mit dem Sorath-Prinzip zusammenhängen, die waren es zum Beispiel, die die Erde aus der Sonne herausgelöst haben. Die haben diese Trennung vollzogen und wenn diese Trennung nicht gewesen wäre, dann hätte die ganze Entwicklung auch nicht funktioniert. Also das heißt, in gewisser Weise müssen wir auch diesen Wesenheiten hinter dem Sorath-Prinzip dankbar sein, dass sie diese Entwicklung ermöglicht haben. Und Wir müssen nur aufpassen in der Zukunft, diese Wesenheiten in der Sorwart möchten um jeden Preis verhindern, dass das, was in der Zukunft passieren soll, die Wiedervereinigung von Sonne und Erde, das wollen sie verhindern. Sie wollen also eigentlich im Grunde den Menschen und die Erde immer mehr materialisieren, mechanisieren, ja, im Grunde zu einer riesigen Uhrwerk machen, könnte man sagen. Das wäre ihre Idee. Also die Idee hat schon inspiriert die großen Denker am Anfang der Neuzeit, als dieses ganze mechanistische Weltbild entstanden ist. Also die Planetenbewegungen und den ganzen Kosmos hat man sich wie ein großes Uhrwerk gedacht. Und das war ja auch die Zeit, wo man dann begonnen hat, immer tollere Uhren zu bauen. Ich weiß, es gab schon im Mittelalter welche, aber das war also so wirklich mit dem Räderwerk und so, aber das war noch vergleichsweise primitiv in dem, was dann im 16., 17., 18. Jahrhundert an Feinmechanik entsteht und an komplizierten Räderwerken, die entstehen. Das ist genau das ahrimanische Denken. Und da sieht man auch gleich, das ist ja jetzt aber nicht einfach grundsätzlich was Böses. Es ist herrlich, diese Uhren. Meisterwerke. Große Leistung und die Menschen, die diese ahrimanischen Gedanken aufgefasst haben, haben aber was total Künstlerisches zugleich auch daraus gemacht. Weil das sind auch Kunstwerke. Wirklich Kunstwerke. Bewegliche Kunstwerke. In gewisser Weise. Ich meine nicht, dass wir jetzt stehen bleiben müssen dabei, aber das so also ein bisschen, also um eine Einschätzung zu kriegen, mit welchen Kräften haben wir es zu tun, die uns da im Abgrund erwarten. Weil da wird es eben vor allem um diese mechanisierenden, rationalisierenden Kräfte gehen, die alles berechenbar machen wollen. Das sind also die ahrimanischen Kräfte im weitesten Sinne mit den Kräften hinter Sorath. Aber der Einstieg fängt trotzdem ganz woanders an, nämlich sehr wohl mit den luziferischen Kräften. Die sind deswegen noch nicht überwunden und noch nicht weg und sie spielen gerade in unserer Zeit wieder eine sehr, sehr große Rolle. Allerdings immer in Verbindung eben mit den ahrimanischen Kräften. Und man kann sagen, bei den meisten Erscheinungen unserer Zeit heute, also überhaupt bei den Erscheinungen, die sozusagen unsere Zeit charakterisieren geradezu, ist ein Zusammenspiel von luziferischen und ahrimanischen Kräften. Das ist so, wird Ping-Pong mit uns gespielt ein bisschen, wenn wir nicht aufpassen. Die spielen sich, obwohl sie sich eigentlich in gewisser Weise Spinnefeind sind, aber sie sind aneinander gekettet, sie brauchen einander. Also der Luzifer muss einfach, ja, wie soll ich sagen, die Lust, die Begierde danach erzeugen, dass wir einfach, jetzt sage ich es ganz salopp, dass wir abfahren auf dieses ahrimanische Zeug. Dass wir damit ein inneres Lustgefühl geradezu auch verbinden. Und wir haben ja das letzte Mal auch gesprochen über über die Mysteriendramen Rudolf Steiners, über diese Geschichte mit der Seherin Theodora und wo dann der Johannes Thomasius, der, ja, man könnte sagen, eine Art geisteswissenschaftliches Werk herausgebracht hat, nachdem er lange Zeit Student von Professor Capesius war, Historiker war, und der jedenfalls gelernt hat, sehr abstrakt, sehr wissenschaftlich zu denken und es geschafft hat, also geistige Wahrheiten durchaus in klare Gedankenform zu bringen, aber in eine Gedankenform, hinter der Ahriman steckt. Und Woran kann man das erkennen? Dieses Werk zeichnete sich dadurch aus, dass alle eben auch die Leiter des Mysterientempels, also dieses Rosenkreuzer Bundes gefunden haben. Jetzt ist ein Werk da, das wirklich das Geistige, die Geisteswissenschaft im Grunde jedermann verständlich macht. Alle können das jetzt verstehen. Und das ist ja an sich nichts Schlechtes. Ich meine, das versuchen wir ja auch hier. Ich versuche ja auch so zu sprechen, dass ihr die Chance habt, was zu verstehen dabei. Aber es fehlt was Winziges beim Johannes Thomasius. Bei mir hoffe ich nicht, weil ich mache immer zwischendurch ein paar Fehler oder ein paar Stolpersteine drinnen, dann geht's schon. Wenn die Sache zu glatt geht, und wenn sie sozusagen dich geradezu, ohne dass du es merkst, zum Verstehen zwingt, weil es ja so logisch ist und gar nicht anders sein kann und unausweichlich so sein muss, dann ist es mit Sicherheit ein Werk Ahriemanns. Der Ahriemann hat genau diese Genialität, diese Hunderte, Tausende, Zehntausende, Millionen logische Fäden so zusammenzuführen, dass sich das ausgeht. Ich meine, wir sind ja mit unserer Logik arme Wesen. Wir haben eine lineare Logik im Grunde. Wir schließen aus A folgt B, aus B folgt C und so weiter eine Linie. Ja, in der Wirklichkeit gibt es Millionen Linien, die gleichzeitig laufen, verschiedene Wege gehen und sich präzise an einem Punkt treffen. Dann habe ich eine sozusagen multidimensionale Logik in Wahrheit. Die schaffen wir mit unserem Verstand heute noch nicht. Da ist eher die Gefahr, dass das einmal die Computer schaffen werden. Das sind ahrimanische Werkzeuge, die werden das schaffen und der Mensch wird daneben stehen und sagen, aha, nehme ich zur Kenntnis, aber ich kann es nicht nachvollziehen mit meinem Denken. Außer ich implantiere mal irgend so ein, weiß ich nicht, Computerinterface. Wird ja tatsächlich diskutiert und schon anfänglich probiert. Also das heißt, dass man sozusagen diese Rechenkapazität auslagert an den Computer, aber ins Nervensystem in irgendeiner Form einspeist. Na gut, dann werden wir halt immer mehr ahrimanisiert, keine Frage. Aber das sind Dinge, die nicht mehr kommen werden, die in Ansätzen schon da sind. Und genau da ist es ja auch so, also diese Prophezeiungen der sogenannten Transhumanisten, die das anstreben, wie sie das beschreiben, das ist sehr logisch. Das ist sehr klar und sehr nachvollziehbar und vor allem, wenn dann manches noch in der Praxis funktioniert, aha, dann ist das natürlich sehr verlockend. Und es wird kommen. Es wird kommen. Ich hatte schon einmal erwähnt, den Ausspruch von Rudolf Steiner, die Zusammenschmiedung des Menschen mit dem Maschinenwesen wird kommen. Unausweichlich. Wie weit das jetzt jeden Einzelnen betrifft, ist ein anderes Kapitel, aber es wird kommen. Es wird kommen als für uns als Anstoß daran, auch immer besser die ahrimanischen Kräfte zu erkennen. Weil es nutzt, wir sagen Ahriman, das ist ein Schlagwort. Wir müssen im Detail also kennenlernen, wo liegt die Problematik. Und die Kernproblematik ist darin, dass es eine unglaublich komplexe, unglaublich präzise funktionierende, aber absolut todmechanische Welt ist. Mechanisch jetzt im weitesten Sinne, also im Sinne von absolut berechenbar. Auch wenn diese Berechnungsmöglichkeit unser Potenzial noch übersteigt, aber es ist berechenbar. Und es ist damit, kann man also Millionen, Milliarden, Billiarden von neuen Kombinationen hervorbringen. Es scheint unerschöpflich, in Wahrheit ist es aber endlich. Die Möglichkeiten sind viele, aber sie sind endlich. Und der Mensch hat die Aufgabe, im Grunde da immer ein bisschen hineinzuspucken. Und dort etwas zu machen, was sich der Berechnung entzieht. Dadurch gestalten wir die Zukunft, gerade in den nicht vorhersehbaren, und zwar prinzipiell nicht vorhersehbaren Dingen, die niemand, nicht weder ein Physiker, noch ein Biologe, noch ein Chemiker, nicht einmal die Gottheit vorhersehen kann, sondern die ganz spontan jetzt und hier durch ein menschliches Ich in die Welt gebracht werden. Also das heißt, wir haben die Aufgabe, den Ahriman zu lehren, dass da noch was anderes gibt, was sein Werk stört, an dem er aber in gewisser Weise trotzdem auch leidet. Weil er leidet an der Begrenzung, die trotzdem da ist, auch wenn das so unerschöpflich scheint. Aber Ahriman selber spürt die Grenzen trotzdem, ohne sich derer ganz bewusst zu sein. Wäre ein weites Kapitel, das könnte man mathematisch behandeln, geradezu. Wie ist es mit der Unendlichkeit und mit der Annäherung an die Unendlichkeit und so weiter? Wie kann man im Endlichen trotzdem die Unendlichkeit fassen? Wäre ein spannendes Kapitel, das zu machen. Aber eben damit der Ahriman nicht sein Ziel oder sein Ziel, das er heute anzustreben glaubt oder anzustreben zu müssen glaubt, dass das nicht passiert, spuckt auch auf der anderen Seite der Luzifer hinein. Das ist auch die andere Sache. Und er stachelt die Menschen eben auf, jetzt, bitte bleib nicht nur bei dem Berechenbaren drinnen, sondern mach, was dir Spaß macht. Mach es so, dass es dir Freude macht, dass allen Freude macht, dass es Spaß ist. Muss ja nicht gleich ganz was Tiefergehendes sein, aber einfach just have fun. Neudeutsch. Und das war genau dieses Problem mit der Theodora und dem Johannes Thomasius. Johannes Thomasius hat also diese arimanische Präzision hineingebracht in ein an sich geisteswissenschaftliches Werk, das geradezu zwingt zum Verstehen. Und das so toll macht, dass du gar nicht einmal merkst, dass du gezwungen wirst dazu, sondern sagt, ja klar, das verstehe ich, so ist ja ganz logisch, muss ja so sein. Kann ja gar nicht anders sein. Aber das soll es eben nicht sein. Und jetzt kommt der Luzifer dazu und sagt, pff, der Thomasius, wenn er diesen Weg geht, das ist zu einseitig. Ich muss ihm was von meiner Kraft geben, beziehungsweise er muss mir was rauben aus der Welt Arimans im Grunde. Und er muss auch mir was geben, nicht nur dem Herrn Ahriman. Er muss auch mir was geben. Er hat große Fähigkeiten entwickelt, weil er hat ja wirklich eine geistige Schau und es kommt wirklich auch richtiges, gutes, geistiges herein. Und mit dem könnte Luzifer auch einiges anfangen. Und das ist eben die Problematik, dass dann jetzt, nachdem der Johannes Thomasius klar erkannt hat, hinter meinem Werk steckt Ahriman, also er hat ihn demaskiert, kommt unerkannt für ihn in Wahrheit der Luzifer heran. Genau in dem Moment, wo er es schreiben könnte, Triumph, ich habe das erkannt. Und jetzt den Mysterienbrüdern da des Rosenkreuzer Bundes entgegenschleudert, ihr seid nicht wert, die Führer dieser Gemeinschaft zu sein, weil ihr habt nicht erkannt, dass Ahriman in dem Werk drinnen steckt und ihr als die großen Eingeweihten hättet das erkennen müssen. Also ihr seid eigentlich nicht wert dieser Rolle. Und das heißt, dass in dem Moment fühlt sich der Thomasius in Wahrheit diesen ganzen Mystenzirkel überlegen und zu Recht mit einem gewissen, bis zu einem gewissen Grad. Aber genau das ist der Moment, wo ihn der Luzifer auf der anderen Seite packt. Da packt ihn der Luzifer auf der anderen Seite und wirft ihn zurück wieder ganz stark auf die Ego-Kräfte. Vom Ich weg auf die Ego-Kräfte. Ich meine, gerade in diesem arimanischen Prinzip, das in dem Werk von dem Johannes Thomasius drinnen steckt, das hat dadurch auch einen gewissen unpersönlichen Charakter. Es ist eine objektive Wahrheit sozusagen, die kann jeder Mann nehmen. Auch das ist also sehr verdächtig, wenn das ein Werk ist. Jeder schlagt es auf und jeder findet es so toll. Ja, es wird ein paar Ausnahmen geben, die sogar lesen soll. Was geistig ist. Weg damit. Wird es auch geben, also die sich gar nicht einlassen darauf. Aber die, die es wirklich lesen, die verschiedensten Menschen, alles so, ja, mir leuchtet das ein. Na, du mir auch. Na, siehst da, na, alles klar. Also jeder versteht es auf Anhieb. Da spielt die Individualität keine Rolle mehr. Weil in Wahrheit muss jeder einen individuellen Zugang finden. Daher kann es also nicht sein in Wahrheit, dass zwei Menschen genau die gleiche Anregung von Text von Steiner zum Beispiel empfangen. Die exakt gleiche. Sondern sie empfangen eine andere Anregung. Und das heißt, wenn ein anderer Mensch darüber spricht und handelt aus dem heraus, wird es eine ganz andere Nuance kriegen. Wenn der Ahriman dahinter steckt, dann wird's Gleichschaltung eigentlich. Ja, wir verstehen uns ja so wunderbar, es ist keine Differenz zwischen uns. Das ist auch nicht immer das Ideal. Also, dass alles eben wie ein Glöckerl läuft. Zum Menschensein gehört eben dazu, dass es auch vielleicht einmal zunächst Kollisionen gibt, weil Menschen aus ganz in unterschiedlicher Richtung kommen, aber gerade dadurch auch die Chance haben, aneinander aufzuwachen und zu sehen, um Gottes Willen, die Perspektive ist ja noch viel weiter. Ich habe einen Weg gesehen, der war mir so klar, aber da gibt's ja noch so und so viele dazu. Und jeder Mensch, der ihn geht, bringt eine neue Nuance dazu und zeigt mir eine neue Nuance von dem Ganzen. Das im Entstehen ist, das noch gar nicht fertig ist. Weil es geht ja um die schöpferische Weitergestaltung der Welt. Es geht nicht darum, ich beschreibe eine an sich fertige Welt. Das ist das Ideal, das der Ahriman hat, weil im Grunde die ahrimanische Welt wäre die, die schon von Anfang an als Plan im Schubkastel liegt und in der Schublade liegt und sich nach diesem Plan abwickelt, abspielt. Da kann nichts Neues, nichts Überraschendes mehr kommen. Aber wenn es wirklich lebendige Geisteswissenschaft ist, dann kommt mit jedem Menschen, der sie studiert, der was liest von Steiner, der sich vertieft in das, kommt eine neue Nuance in die Welt hinein, geradezu. Also das, was Steiner gegeben hat, wird durch jeden Menschen, der es auffasst, erweitert, vervielfältigt in gewisser Weise, wirft eine neue Perspektive drauf. Das ist ganz wichtig. Ich meine, das, was Steiner gegeben hat, sind so wie Samenkörner, die ausgestreut sind, um zu wachsen. Um wieder Früchte und Früchte zu bringen. Aber nur, die wachsen halt nicht von selber, sondern die müssen in unserer Seele wachsen. Da müssen wir den Boden dafür bereiten. Und da ist der Luzifer aber drin, dass der natürlich wieder schaut, dass das nicht der Boden ist, der eigentlich für diese Entfaltung notwendig wäre, sondern dass halt die luziferischen Sumpfdotterblumen dort wachsen. Nichts gegen die Sumpfdotterblumen, die haben schon ihren Platz in der Welt, aber der Luzifer will halt nur ganz bestimmte Gewächse dort haben und nicht diese volle Vielfalt. Aber er will natürlich auch neue, ich sage mal Pflanze jetzt als Bild, also eigentlich sind es neue seelische Fähigkeiten oder was, will er natürlich für sein Reich haben. Und die will er dem Thomasius abziehen, weiß aber auch, dass der Thomasius diese Fähigkeit gar nicht alleine entwickeln kann. Das war schon am Anfang so. Erinnert ihr euch vielleicht, ich hatte erzählt, dass der Johannes Thomasius in einer engen Verbindung mit Maria war, die von seiner Seite aus auch mit einer unterschwelligen Leidenschaftlichkeit verbunden war, die aber für diese geistige Beziehung der beiden Menschen nicht passend war. Weil es sagt jetzt nichts gegen Leidenschaft und so an sich, aber es kommt halt darauf an, wie das Schicksalsverhältnis von Menschen zueinander ist. Und diese Leidenschaft vor allem bei Thomasius hat ja was sehr Verfeinertes und Raffiniertes gehabt. Und das bestand darin, dass er im Grunde die Seelenkräfte, die Maria ja aus Freiheit heraus ausgeströmt hat, dass er die in sich hineingesaugt hat, aber im Grunde ohne sie sich wirklich zu eigen zu machen. Sondern er ist halt immer zur Tankstelle Maria gegangen und hat sich von dort die Inspirationen geholt, hat die seelischen Impulse bekommen, daraus dann sogar wirklich ein eigenes Schauen auch, aber aus dem er seine Kunst geschaffen hat, aber von selbst wäre bei ihm diese Anregung nicht passiert. Also er brauchte immer, ja, wie es manche Maler ja offensichtlich brauchen, eine Muse, die, oder mehrere, wie auch immer, die sie inspirieren. Das findet man ja nicht so selten. Gerade bei Malern. Bei Musikern auch, aber, also sagen wir mal, bei Künstlern überhaupt. Und das heißt, sie suchen sich Wesen mit einer starken Seelenkraft, die eine sehr lebendige Seele haben, und von dort holen sie sich die Kräfte. Da wird's problematisch. Bei der Maria, für die Maria war es weniger problematisch als für den Johannes Thomasius selbst, weil damit er darauf verzichtet hat, eigene Kräfte zu entwickeln, die er selbst hätte entwickeln sollen. Und hätte er das gemacht, dann hätte er Gegengewicht gehabt gegen die arimanischen Kräfte. Aber hat er halt nicht gehabt, darum ist er dort ziemlich stark hineingerauscht. Und bei der Theodora ist es aber jetzt anders. Die hat also nicht diese starke, selbstbewusste, ichbewusste Kraft der Maria, die eben eine vollbewusste Geistesschülerin ist. Bei der Theodora waren es alte, unbewusste oder halbbewusste Kräfte, aus denen sie schöpfte. Da kam sehr großer Seelenreichtum heraus, aber nicht ganz unter der Kontrolle des Ich. Und das ist jetzt eine immense Kraftquelle für den Thomasius. Also er sieht jetzt, okay, das war alles arimanisch inspiriert, was ich da gemacht habe. Ich muss zu einer anderen Quelle hin. Und instinktiv sucht er da jetzt die Beziehung zur Theodora. Und da geht es eben vor allem darum, dass er an ihre Seelenkraft heran will. Das ist da insbesondere mit Leidenschaft gemeint. Er hat eine immense Begierde nach ihrer Seelenkraft. Das ist das eigentliche Problem. Ich meine, das ist ja, das haben wir ja gelesen die letzten Male, eben durch Luzifer selbst initiiert worden, indem Luzifer den Doppelgänger, also das heißt die noch nicht vom Ich erlösten Kräfte des Johannes Thomasius, dass da die stark wieder ergriffen wurden von den luziferischen Kräften. Und die haben dem Doppelgänger, diesen Doppelgängerkräften, jetzt den ganz starken leidenschaftlichen Impuls gegeben, der den Doppelgänger und damit aber den Thomasius gleich mit hinzieht zur Theodora. Zu ihr als Seelenquelle. Das hat die Wirkung, dass bei der Theodora das Schauen, das sie verloren hatte, indem sie mit Dr. Stoada verheiratet war, 7 Jahre lang durch seine Wirkung, der ein sehr klarer, nüchterner Denker ist, hat sie diese Kraft verloren, aber sie kommt neu, indem jetzt der Johannes Thomasius an ihren Kräften zehrt. Und das spürt sie. Das spürt sie, und diese Visionen, die sie jetzt bekommt, sind ganz anders als früher. Während sie früher ganz lichtvoll und rein waren, sind sie jetzt also beängstigend, bedrückend. Und das geht so stark, dass diese Seelenkräfte in eine solche Unordnung kommen, dass dadurch auch die Lebenskräfte der Theodora untergraben werden und dass sie letztlich stirbt. Und damit ist die Geschichte aber nicht zu Ende. Sondern da fängt es jetzt erst so richtig an. Weil mit Luzifers Hilfe und mit den hellsichtigen Fähigkeiten, die sich der Thomasius erworben hat, zugleich auch, er ist ja trotzdem den Schulungsweg auch gegangen oder zumindest einige Schritte davon gegangen, noch nicht bis zum Ende. Das heißt, er kann mit diesen Kräften bis zu einem gewissen Grad umgehen, und das gibt ihm die Möglichkeit, jetzt an die Seele der Theodora auch nach ihrem Tod heranzukommen. Und damit, das wäre also eine extreme Katastrophe für die Theodora, weil dann kann sie eigentlich ihren regulären nachtodlichen Weg gar nicht gehen oder könnte ihn nicht gehen, wenn das Thomasius gelingen würde, weil dann würde er versuchen, sie in Erdnähe zu halten, um immer aus dieser reichen Seelenquelle schöpfen zu können. Und Luzifer freut sich zunächst einmal, dass dann seinem Reich diese Kräfte zuströmen sollen werden. Hofft er zumindest. Und damit beginnt aber der Weg in den Abgrund, weil das ist genau das, was letztlich die Vorstufe ist zur schwarzen Magie, die im Kerne darin besteht, geistige Kräfte, hohe geistige Kräfte, Seelenkräfte, die von diesem Geistigen geschaffen wurden, die hinunterzuziehen, letztlich in die Welt der Wesenheiten hinter Sorath. Letztlich dort hinunter, also zunächst einmal ins Ahrimanische Reich, ins Asurische Reich und dann letztlich ins Reich dieser Wesenheiten, die mit Sorath, mit dem Sorath-Prinzip verbunden sind und damit dann ihre eigene Welt bereichern können, ihr das eingliedern in dieser, wie soll ich sagen, todmechanistisch berechenbaren Form. Und jeder Mensch, der dazu beiträgt, kriegt nach seinem, wie soll ich sagen, geistigen Gewicht natürlich dann dort auch eine gewichtige Position. Also man kann dann ein größeres oder kleineres Rädchen sein, ein bedeutsameres oder ein weniger bedeutsames. Und der Luzifer hilft mit, dass man das also sehr, sehr angenehm empfindet, da eine hohe Position vielleicht in diesem Reich einzunehmen. Also die Verlockungen sind groß. Und sie sind auch also für einen Eingeweihten hoch. Also das ist die nächste wichtige Botschaft. Je weiter man geht auf dem geistigen Weg, durchaus aber zunächst einmal auf dem richtigen geistigen Weg, umso größer wird die Gefahr, abzuirren vom eigentlichen Weg, das heißt vom individuellen Weg. Und dass man einfach ins Fahrwasser all dieser Widersacherkräfte kommt, damit zugleich versäumt die Welt dieser Widersacherkräfte, abgesehen von den Sorath-Wesen, an ihrer Erlösung mitzuarbeiten. Das wäre eigentlich das Dankeschön, das wir ihnen schuldig sind im Grunde dafür, dass sie uns geholfen haben, die Freiheit zu entwickeln und auch noch weiter helfen dabei. Aber den Dank, den wir ihnen schulden, der schaut anders aus vielleicht, als diese Wesenheiten ihn erwarten, aber wenn sie ihn bekommen, werden sie merken, dass sie damit genau für sich selbst am allermeisten gewinnen. Das können sie aber nicht sehen aus ihrem zwar sehr reichen, aber doch beschränkten geistigen Umfang, den sie haben. Die Uhr schlägt. Wir sind wieder bei der arimanischen Technik. Es waren zuerst ja 8 Schläge insgesamt. 8 Schläge waren es, jetzt weiß ich es 8 Uhr. Sie geht ein bisschen vor um eine Minute, sehe ich. Die Elektronik weiß schon wieder besser, der Ariman weiß jetzt mit der Elektronik noch besser. Ja. Und also damit sind wir jetzt schon im Drachenflug hinein in den Abgrund. Nur um das zu sagen, also wir sind schon auf dem Weg dorthin. Auch wenn ich jetzt sehr viel noch von Thomasius und Theodora gesprochen habe, aber wir haben so, ihr kennt es, es gibt die Drachengleiter, da fliegen manche gern. Also mit so einem Ding sind wir jetzt auf dem Weg in den Abgrund. So Spirale für Spirale hinunter. Und ich lese ein nur ein ganz kurzes Stück, der Capesius. Capesius ist, also die Szene spielt nach dem Begräbnis der Theodora, also sie ist bereits in die geistige Welt gegangen, alle versammeln sich nach dem Begräbnis und der Capesius ist seit einiger Zeit schon in einem seltsamen Zustand, der ist eigentlich von der Welt um ihn herum, kriegt er so ziemlich gar nichts mit. Er ist wie weggetreten, aber er erlebt etwas von der geistigen Welt, so wie eine Eingebung, und er spricht fast wie in Trance. Es sind also irgendwie auch noch nicht ganz moderne Kräfte, aus denen er spricht, aber er sagt etwas Richtiges. Das bestätigt ihm auch der Felix Balde. Felix Balde ist auch so ein Naturhellseher. Aber der kann das sehr gut beurteilen, also, und sieht das auch so. Und da lese ich ein Stückchen. Thomasius kann Theodora schauen, wenn er das Geistesauge nützen will. Deshalb wird auch ihr Tod die Leidenschaft ihm nicht ertöten, die ihm schädlich ist. Er wird sich anders nur verhalten müssen, als er getan, wenn Theodora noch im Erdenleibe sich verkörpert hielte. Er wird mit Leidenschaft das Licht erstreben, das ihr aus Geisteshöhen sich offenbart, obgleich sie Erdenwissen nicht besitzt. Also, wieder was Interessantes, kurzer Zwischenstopp. Er kann jetzt gerade aus der Seele der Theodora im Grunde aber nur Impulse hereinholen, die für die weitere Entwicklung der Erdenwelt nicht tauglich sind. Lucifer schwebt immer so ein bisschen darüber. Ahriman und seine Konsorten sitzen darunter. Und der richtige Weg ist genau die Grenzlinie dazwischen. Diese messerscharfe Linie, auf der wir ständig balancieren. Und das Fehler beim Lucifer und dieser Verbindung mit der Theodora ist, dass da Kräfte hereinkommen, die für die gute, reguläre Entwicklung der Erdenwelt nicht brauchbar sind. So wie die rein arimanischen Kräfte nicht brauchbar sind, sind die rein luziferischen nicht brauchbar. Und der entscheidende Punkt ist, wir können, müssen und sollen beide Kräfte benutzen, aber im richtigen Gleichgewicht. Und das droht jetzt eben wieder aus dem Gleichgewicht zu kommen. Also obgleich sie eher den Wissen nicht besitzt. Es soll Thomasius dies Licht erbeuten, auf das durch ihn es Luzifer empfange. Dann könnte dieser durch das Götterlicht die Wissenschaft, die sich Thomasius durch Erdenkräfte hat erwerben können, in seinem Reich für Ewigkeiten halten. Wieder was Wichtiges, Geisteswissenschaft, so wie sie zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Welt hineinkommt, ist für diesen Zeitpunkt und ein bisschen ein Umfeld von mir aus 100 Jahre oder 200 Jahre in irgendeiner Form wichtig und dann muss man es schon wieder anders hereinholen. Dann sind die Markierungspunkte, die da hereingeholt sind, nicht mehr passend. So wie es nicht passend ist, wenn wir jetzt auf irgendwas aus dem Mittelalter zurückgreifen oder gar aus der vorchristlichen Zeit zurückgreifen, es ist für unsere Zeit nicht mehr passend. Und das heißt, da hätte man dann ein tolles Werk von Thomasius, also jetzt die klare Präzision Ahriemanns verbunden mit der Leichtigkeit, Leidenschaftlichkeit, dem Lichtvollen des Luzifer, na dann wird noch ein tolleres Werk herauskommen, und es würde noch mehr die Menschen verführen in die falsche Richtung. Es hat ja Luzifer seit Erdbeginn nach Menschen stets gesucht, die Götterweisheit durch falsche Triebe sich erworben haben. Genau das Problem hat der Thomasius die ganze Zeit. Und das ist aber, muss man dazu sagen, ein Millimeter daneben neben dem richtigen. Ich meine, dass er der Maria zuerst am Anfang und zugetan ist, ihre Seele liebt sozusagen, von ihr Impulse bekommt, ist alles gut. Er versäumt nur, was Eigenes daraus zu machen. Das ist das Problem daran. Aber Impulse zu bekommen und dort aufzunehmen, sich einem reichen seelischen, eines anderen Menschen zugetan zu fühlen, mit einer gewissen Leidenschaft auch. Also, weil das soll ja Freude, Glück sein, diese Seele erleben zu können. Nicht? Ja, sehr, sehr weise, was da kommt. Großartige Impulse, die da kommen. Ich sitze mit dem versteinerten Gesicht dabei. Das ist es ja nicht. Also auch bei der richtigen Geisteswissenschaft sollte es ja was Freudiges sein. Ich sag sogar was Lustvolles sein. Durchaus. Durchaus. Also, wenn man anfängt, ist, ja, das ist die große Weisheit und das ist präzise so und so und so muss das gehen und dann fährt die Welt in die richtige Richtung. Ja, dann fährt's aber zum Herrn Ahriemann hinunter. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also, wo nicht zugelassen wird, dass jeder Mensch individuell und frei mit dem Impuls, der kommt, umgehen darf, sondern wo man ihm vorschreiben will, wie du zu denken hast, oder es gar so zwingend von der Logik macht, dass er gar nicht mehr anders denken kann. Das ist nämlich das Allerschlimmste. Wenn ich den Zwang merke und der sagt der dauernd, nein, du musst das so machen, du musst das so machen, na, da wird sie bei einem halbwegs vernünftigen Menschen früher oder später Widerstand, Gott sei Dank, breit machen und wird sagen, bitte lass mich in Ruhe mit dem, ich will es anders machen. Aber wenn man anfängt, also wirklich gar nicht mehr anders denken zu können, dann ist man auf dem Weg in den Abgrund, dann ist man auf dem Weg in die schwarze Magie hinein. Dann ist man bereits auf diesem Weg. Das sind die Anfänge. Und es geht mir jetzt sehr darum, auch diese feinen Anfänge zu zeigen. Man darf nicht sagen, das ist jetzt schon der große Schwarzmarkt, ja, der sitzt da und verführt alle Menschen und der weiß es gar nicht, dass er es tut. Das ist der Punkt. Das Also der Thomasius ist eine sehr, sehr lehrreiche Figur. Einfach. Und nicht umsonst dreht sich alles um ihn herum in dem Drama, in einer gewissen Weise. Ich meine, er ist die zentrale Gestalt, an der die auch die Risiken der geistigen Entwicklung geschildert werden. Und wo man, auch wenn man sich mit bestem Glauben und bestem Wissen geistig entwickeln will, trotzdem genau daneben fallen kann. Und bei dieser messerscharfen Linie, auf der wir uns bewegen, ist ein Millimeter daneben, ist ganz daneben. Das ist einfach der Punkt. Links stürzt ab und rechts stürzt ab oder saust hinauf zum Luzifer, wie auch immer. Also, ja, aber der Punkt ist, es ist so, so eng und so klein, dass, und diese Linie kann dir aber niemand sagen, wie die verläuft, außer du selbst. Weil jeder andere hat auch seine Linie, aber die ist anders. Also du musst sie selber finden. Ansonsten hat dich die eine oder die andere Seite. Ich meine, natürlich, das bis hochgefährlich wird, dauert schon eine Weile, aber je früher man wachsam ist dafür, desto besser. Und das ist schon mit, also eine große Botschaft dieser Mysteriendramen, dass das also wirklich sehr präzise beschrieben wird. Es hat ja Luzifer seit Erdbeginn nach Menschen stets gesucht, die Götterweisheit durch falsche Triebe sich erworben haben. Er will jetzt reinste Geistesschau vereinen mit Menschenwissen, das auf diesem Wege aus Gutem sich Schlechtes wandeln würde. Also, ich habe jetzt nicht gut gelesen. Er, also Luzifer, will jetzt reinste Geistesschau vereinen mit Menschenwissen, aber wie jetzt so, dass auf diesem Wege, also mit Menschenwissen, dass auf diesem Wege aus Guten sich in Schlechte wandeln würde. Also das Menschenwissen, das jetzt verbunden wird mit dem, wird verdorben. Also, zum Beispiel, die wunderbare Evolutionslehre, der Gedanke, den zum Beispiel Goethe schon sehr deutlich hatte, eben aber noch in einer ganz lebendigen Form. Wenn da jetzt der Luzifer dazukommt, dann wird's verdorben. Und der Luzifer kommt dazu. Ich werde jetzt sagen, na, ist das nicht ariminische Wissenschaft? Ja, ist es. Wie beim Thomasius, ariminische Wissenschaft. Aber, dass es wirklich zur Gefahr wird, dazu brauchen wir noch den Luzifer dazu. Der sozusagen die Begeisterung was ist die gesteigerte Begeisterung, aber verzerrt luziferisch der Fanatismus? Wo fanatisch kommt, nein, alles Göttliche, alles Geistige, alles Blödsinn gibt's nicht. Sie hätten recht, wenn Sie sagen, Gottes Allmacht funktioniert nicht darin. Allwissenheit Gottes funktioniert nicht darin. Aber die Liebe Gottes steckt in allem drinnen. Und die Liebe, die dann durch den Menschen wirkt, steckt drinnen. Und ich muss nicht die alte Lehre sozusagen dadurch loswerden, dass ich jetzt das Göttliche und Geistige komplett verneine. Aber verneinen muss ich, das letzte Mal schon gesagt, dieses theistische Prinzip. Theistisch heißt, überall dort, wo man im Grunde nicht weiter weiß, wird der liebe Gott zur Hilfe gerufen, der hat's gemacht. Und wenn ich das in der Wissenschaft mache, dann bin ich völlig auf dem Holzweg. Was ich als Physiker erklären kann, muss ich erklären mit rein physikalischen Dingen. Was ich als Geisteswissenschaftler erklären muss, muss ich aus rein Geistigem erklären. Dann kann ich versuchen, es zusammenzuschauen. Aber es darf jedenfalls nicht so sein, dass ich dann sage, naja, aber da kann man es jetzt wissenschaftlich nicht mehr erklären, also da hat der liebe Gott das gemacht. Und das ist die große Leistung, die die Naturwissenschaft erbracht hat und noch immer erbringt und ganz besonders eben auch die Evolutionslehre, dass sie das mit Recht weggefegt hat. Wenn man dann alles Geistige wegsteigt, ich meine, ich kann auch verstehen, dass man fanatischer Atheist wird, im Sinne von Theismus in diesem alten Sinn, also an allen entscheidenden Punkten greift immer wieder Gott ein und macht das, was wir nicht verstehen können, dann ist was falsch drin, weil wir sind aufgerufen, es nicht nur zu verstehen, sondern sogar zu machen. In Wahrheit geht es ja darum, das wäre der nächste Schritt, nämlich die Evolution in der Natur draußen, da ist der Mensch mehr als mitbeteiligt. Und zwar, das haben wir auch letztes Mal besprochen, durch die schöpferischen Impulse, vor allem dann, die im nachtodlichen Bereich wirksam sind und in die Natur hineingehen. Also das heißt, dass es gerade die Evolution gibt, von der die modernen materialistischen Evolutionsforscher reden. Dazu braucht man den Mensch als geistiges Wesen. Und dazu, und der Mensch in Verbindung eben mit dem Christus und mit den Christus zugewandten Hierarchien. Das alles haben wir als Quelle in uns. Das macht die Evolution auf individuelle Weise. Und jeder Mensch trägt individuell etwas bei. Das ist natürlich in der materialistischen Wissenschaft weggefegt. Aber dass sie dieses alte theistische Prinzip bekämpft haben und weiter bekämpfen, ist an sich richtig. Aber wenn sie fanatisch werden und alles Geistige wegstreichen, ich meine, ich kann verstehen, dass sie sagen, dass sie es aus ihrer Wissenschaft heraushalten wollen, weil solange sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen mit dem Geistigen, ist besser, sie lassen die Finger davon, da müssten sie halt einen Weg gehen wie Goethe etwa. Und diesen Weg weitergehen, so wie in Steiner dann weitergegangen ist. Und andere goetheanistische Forscher gibt's ja gerade auf dem Gebiet vieles. Im Grunde schon. Und man sieht da also auch bei den anthroposophischen Forschern auf dem Gebiet, dass sie das absolut vereinbar sehen, aber auch mit der offiziellen Lehre draußen. Nur es bringt halt noch andere Aspekte dazu, deckt noch andere Zusammenhänge auf, aber deswegen ist das Grundprinzip, wie es äußerlich in der Wissenschaft gemacht wird, nicht grundlegend falsch. Also das sind große Entdeckungen. Und ich glaube, ich hatte das schon mehrmals erwähnt, oder Steiners hat berichtet, dass der Impuls Geisteswissenschaft, also das Esoterische, das Okkulte an die Öffentlichkeit zu bringen, dass das an drei wesentliche Voraussetzungen gebunden war. Und davon war eine ganz wesentliche die darwinistische Evolutionslehre. Also dass alles in Entwicklung ist. Also das heißt, dem Impuls haben wir zu verdanken, dass Geisteswissenschaft in die Öffentlichkeit treten konnte. Und Steiner war immer und ist das auch immer geblieben, Verfechter dieser Lehre. Also gesagt hat, da ist was Gutes in die Welt gekommen, selbst wenn es materialistisch abgeirrt ist, aber trotzdem der Grundimpuls, der drinnen steckt, ist richtig. Der ist richtig. Man muss ihn halt nur weiterführen und weiterdenken. Das ist das Wesentliche. Aber wenn der Luzifer reinmischt, der bringt dann, ach, der liebe Gott macht alles und entscheidet dieses und jenes, und aber dann ist der liebe Gott der Herr Luzifer in dem Fall. Von oben und von unten schiebt der Ariman mit. Alle beiden. Ja, dieses Stückerl wollte ich euch noch vorlesen aus dem Mysterien-Drama. Also jetzt sind wir vorbereitet auf das, was uns auf unserem Sinkflug in den Abgrund begegnet und wie das geht, weil es fängt jetzt an, Ja, mit einer zunächst einmal sehr stark luziferisch angehauchten Geschichte. Es ist was Arimanisches auch dabei, natürlich, aber der Luzifer ist ganz stark. Wir waren stehen geblieben in der Apokalypse vor langer, langer Zeit, vor vielen, vielen Vorträgen im 16. Kapitel. Im Grunde. Im Ende dieses 16. Kapitels, dort, wo die siebente Zornesschale ausgegossen wurde in die Atmosphäre der Erde, also in die geistige Atmosphäre der Erde, muss man genauer sagen. Also man darf sich nicht vorstellen, es ist eine Schale und da spritzt jetzt was raus oder der Wind was raus, sondern es ist ja die göttliche Liebe eigentlich, die da kommt, aber alles, was luziferisch ist, heult auch dabei. Nicht wahr? Erinnern wir uns, die Zornesschalen werden ausgegossen durch sieben Engelwesenheiten, die zu den Scharen des Christus gehören. Also die zum regulären geistigen Weg dazugehören. Und was ausgegossen wird, ist in Wahrheit die Liebe Gottes, die Liebe zu den Menschen. Und aus dieser Liebe heraus wird den Menschen gezeigt, welcher Weg der richtige ist. Na gut, die's erkennen, die es eher richtig machen, die spüren nämlich diese Liebe Gottes tatsächlich als solche. Sie spüren, dass Gott sich verbindet mit dem Menschen und, wie soll ich sagen, sich beschenkt fühlt auch durch den Menschen. Es ist ein wechselseitiges einander beschenken in Wahrheit da, weil die ganze Schöpfung, der Weitergang der Schöpfung bereichert wird durch das, was jeder einzelne Mensch individuell schöpferisch aus seinem Geistigen dazu beiträgt. Und dem begegnet die Liebe Gottes. Also wer in dieser Art geistig tätig ist, spürt von dem allen, was jetzt da kommt, im Grunde nichts. Er sieht nur, und das spürt er dann wieder sehr stark und an dem leidet er, dass andere Menschen da sind, die diese Liebe Gottes nicht annehmen können oder in falscher Weise annehmen. In falscher Weise sich in den Besitz dieser Liebe bringen wollen. Und das ist dann für die, die eigentlich also diesen Zorn Gottes nicht spüren, trotzdem ein sehr starkes, schreckliches Erlebnis im Grunde ist zu sehen, wie diese anderen Menschen leiden, ohne es zu merken unter Umständen. Das ist das Interessante daran. Also hier wird natürlich insgesamt sehr viel von Leid und Schrecken gesprochen. Einfach auch, weil die Bilder, die da sind, worauf sind die Bilder aufgebaut? Es geht nicht um die Worte und Begriffe, die da drinnen sind. Es geht nicht um die sinnliche Verbildlichung, sondern es geht eigentlich darum, um die seelische Erschütterung, die durch diese Verbildlichung ausgelöst wird. Was anderes kann man als Mensch unserer Zeit, aber auch schon der Zeit des Johannes, gilt aber auch für die Zeit des Alten Testaments schon, anders kann man es zunächst einmal nicht schildern. Man schildert es in sinnlichen Bildern, die so gestaltet sind, dass sie die Seele in Erschütterung bringen sollen. Nicht zwingend, also gerade heute nicht zwingend. Ich meine, und das macht es uns so schwer, vielleicht sogar, oder kann manchen schwer machen, diese Erschütterung zu empfinden, wie stark sie eigentlich ist. Wir sind heute diese ganzen Bilder aus, weiß ich nicht, aus der Medienwelt, aus dem Kino, aus den Horrorfilmen oder sonstiges, nehmen wir das eigentlich schon ganz locker. Die Menschen sind heute im Allgemeinen durch diese Bilder nicht mehr so leicht erschütterbar. Das ist die Problematik. Andererseits muss man dazu sagen, wir sollen ja auch nicht einfach erschüttert werden, sondern wir sollen selbst zu dieser Erschütterung finden. Das ist das Eigentliche. Also man kann heute die Apokalypse lesen und sagt, aha, jo, aha, wieder so eine schreckliche Geschichte. Und dann geht man zur Tagesordnung über. Ich kann die Nachrichten ansehen, kann sagen, ach, es ist schrecklich, was sie alles auf der Welt tun. Ist ja so. Und trotzdem, ich glaube auch, dass ich erschüttert bin. Ich bin wirklich erschüttert. Aber 10 Minuten später habe ich mein Abendessen am Tisch und dann ist es zumindest einmal für eine Zeit weg schon wieder die Erschütterung. Es bewegt meine Seele nicht tiefgehend. Nämlich nicht tiefgehend, dass vielleicht aus mir oder aus einem anderen Menschen ein Impuls kommen kann, der vielleicht irgendwas verbessern kann an der Situation. Vielleicht nicht an der jetzigen Situation, aber für die Zukunft was zumindest bringen. Ich meine, dass diese Konflikte, was so äußerlich passiert, dass man sowas nicht von heute auf morgen einstellen kann oder abstoppen kann, dessen muss man sehr bewusst sein, selbst wenn Waffenstillstand oder sogenannter Friede dann wieder herrscht, verlagert sich höchstens woanders hin. Also bis die Welt so friedlich funktioniert, wird auch kommen. Und es werden die Widersacher dazu beitragen. Weil das stört alles ab einem gewissen Zeitpunkt auch ihre Ordnung. Ich meine, jetzt hilft es ihnen noch bis zu einem gewissen Grad, die Menschen von ihrem Weg abzubringen, das heißt von ihrem individuellen Weg. Aber irgendwann werden sie genug Menschen haben, die den Weg der Widersacher gehen wollen und sie werden ihnen den Weg angenehm machen. Aber die, die ihren individuellen Weg gehen, mit dem Christus ihren Weg gehen, die werden ihn immer mehr gerade dadurch gehen können, dass sie sich von den zartesten Dingen erschüttern lassen, ohne dabei umzufallen, ohne dabei handlungsunfähig zu werden, sondern gerade dadurch genau präzise herausfinden, wo kann ich etwas tun? Ich mit meinen ganz individuellen Fähigkeiten. Wo ist meine Aufgabe, die niemand andere erfüllen kann? In Wahrheit kann jeder Mensch etwas beitragen, was nur er beitragen kann, durch seine Individualität. Und da geht es ja eben um die Impulse, die der Welt gegeben werden. Das wirkt vielleicht nicht heute, nicht morgen, aber übermorgen, in 20, in 30, in 50 Jahren. Es ist ein Impuls in die Welt gekommen, der, wie soll ich sagen, das Schiff, das Weltenschiff, das ist halt ein sehr großes Schiff und da kann ich nicht einfach wie bei einem kleinen Motorboot das Ruder herumreißen. Wenn ich da anfange zu bewegen, dann geht es sehr, sehr, sehr langsam. Die Geschichte hat einen großen Atem. Und das sind unter Umständen Jahrhunderte. Und der Impuls muss gar nicht sichtbar für die Welt sein, der jetzt hereinkommt, der jetzt einen Anfang setzt für etwas, was sie vielleicht in 100, 200 Jahren auszuwirken beginnt. Und wenn man zurückschaut auf die Menschheitsentwicklung, ist das immer wieder passiert. Und die Dinge haben sich geändert. Und ja, sicher, es ist nicht alles perfekt, aber wir haben heute schon darüber gesprochen, zu perfekt soll es auch nicht werden. Nämlich, dass es die Präzision eines Uhrwerks bekommt. Noch dazu eines Uhrwerks, das gar nicht mehr kaputt gehen kann, sozusagen. Das immer wie geölt, wie geschmiert läuft und denkt, das wäre auch immer ans Welt. Also es wird immer wieder Spannungen geben, es wird, aber das können fruchtbare Spannungen sein, das sollte es sein. Also die Begegnung mit anderen Menschen, aber auch zu spüren, da kommt ganz was anderes, sich erschüttern lassen dadurch, dass das ganz anders ist, weil das bringt ja eigentlich die eigene Welt in komplette Unordnung, wenn ich das wirklich ernst nehme. Und das darf man, soll man auch spüren. Es soll natürlich nicht so sein, ach, ich stoß dich zurück, du hast sicher Unrecht, weil es erschüttert mich. Nein. Sei froh, dass du erschüttert werden kannst und wenn du es nicht gleich wirst, dann schau, dass du es wirst. Weil im Grunde bei jedem, was auf dich zukommt, ist Grund, erschüttert zu werden. Sowohl bei den positiven Begegnungen, als auch bei den Begegnungen mit den, naja, Scharen der Widersacher und ihren menschlichen Gefolgschaften. Also das heißt, und für die Zukunft wird es noch immer mehr sein, wir werden lernen müssen, auf feinste Erregungen, uns durch feinste Erregungen erschüttern zu lassen. Und zwar wirklich in die Tiefe hinein erschüttern zu lassen. Auch eben vor allem dort, wo das nicht von selber passiert einfach, sondern wo man es einfach zur Kenntnis nehmen würde als moderner Mensch. Wir sind als moderne Menschen unheimlich abgebrüht in einer gewissen Weise. Nämlich abgebrüht nicht fürs eigene Leid, das sind wir eh so wehleidig wahrscheinlich wie noch nie, aber was das Leid der anderen betrifft. Wir können gescheit darüber reden und Ding, aber dass es uns in der tiefsten Wurzel unseres Ichs trifft, als Alarmzeichen, da schreit eine Aufgabe für dich. Also das ist das, was wir lernen sollen und lernen können daran. Und darum denke ich mal, also wir müssen die Apokalypse heute so lesen, dass wir diesen Zorn Gottes überhaupt erst empfinden lernen. Zu sehen, es ist die Liebe Gottes, aber zu sehen, Zorn entsteht dadurch, dass eben da Menschen sind, die der Hilfe bedürftig sind. Und wir sind es zunächst, die daran leiden sollen auch oder leiden wollen, sollen, weil wir es wollen, leiden daran, dass der Mensch, dem so prächtig geht mit seinen Widersachern, die ihn führen, dass ihm das in der Seele wehtut. Der leidet nicht. Und wir sollten eigentlich leiden aus freiem Entschluss heraus. Nicht, weil es uns einfach überkommt, sondern weil wir sehen, weil wir geistig erkennen, was da läuft, dass da ein Mensch ist, der eigentlich ein glückliches Leben führt, seiner eigenen Einschätzung nach, aber gerade ein glückliches Leben führt, weil er brav den Widersachern folgt, brav auf ihrem Weg einschwenkt und dort mitgeht. Und zu leiden daran, wenn man da so etwas sieht, zu empfinden, da wartet eigentlich eine Aufgabe auf mich. Eine Aufgabe, diesem Menschen einen Impuls zu geben, wo er aufwacht für das eigentlich Geistige, das nicht von den Widersachern gespeist wird, geleitet wird und das zugleich auch aber wahrscheinlich dann irgendwann dazu führen wird, dass er nicht mehr so ganz glücklich mit seinem Leben ist, sondern spürt, da muss sich was ändern. Wo er unzufrieden wird mit dem, wie es läuft. Und wo vielleicht äußerlich sogar manche Dinge schief zu laufen scheinen. Aber das Schieflaufen ist eigentlich der gerade Weg, auf den man kommt, weil man fährt, man glaubt, die luziferische oder ariamanische Autobahn ist der Weg zum Ziel. Und jetzt geht's plötzlich auf einen stolperigen Pfad. Und das kann unangenehm sein. Es kann so erscheinen, als wäre der Mensch dann 10 Jahre später nicht mehr so glücklich, als er war. In Wahrheit ist er seinem eigenen Ich und dem Geistigen, das darin wirkt, der Christuskraft der Hierarchien einen Schritt näher gekommen, zumindest. Das sind ganz subtile Dinge. Also da fängt's an. Naja, in der Apokalypse wird es also jetzt relativ dramatisch geschildert, eben bei dieser Ausgießung, also der siebenten Zornesschale, also die Liebe Gottes ergießt sich auf die Menschen und jetzt kommt ein imaginatives Bild eben darauf, wie die Menschen reagieren. Wir hatten das schon gelesen, aber ich möchte es trotzdem noch einmal lesen, damit wir da ein bisschen stärker an den Text selber der Apokalypse herankommen. Also, und das siebente goss seine Schale aus in die Atmosphäre. Da ertönte eine mächtige Stimme aus dem Tempel vom Throne her, es ist geschehen. Und es zuckten die Blitze, es ertönten die Stimmen, Donner rollten und ein großes Erdbeben erdröhnte, wie es noch keines gegeben hatte, solange Menschen auf der Erde lebten. Ein so urgewaltiges Erdbeben war es. Ist bitte ein sinnliches Bild für eine Welt, die bereits nicht mehr sinnlich vorhanden ist. Das spürt sich bereits, also im astralischen Bereich, aber in der Seelenwelt selbst. Also das sind Schilderungen, die sich in der Seelenwelt abspielen, aber die gekleidet sind in äußere sinnliche Bilder. Also es ist nicht gesagt, dass jetzt kein Äußeres mehr grundsätzlich nicht mehr gibt, aber die Szene spielt sich in der Ebene der Seelenwelt ab. Also ein urgewaltiges Erdbeben, ein Seelenbeben könnte man auch sagen. Und die große Stadt fiel in drei Teile auseinander und die Städte aller Völker sanken in Trümmer. In drei Teile fiel es auseinander. Also die Stadt Babylon, ja, Babylon ist im Grunde die ganze Erde zu dem Zeitpunkt. Also jedenfalls alle die Bereiche der Erde, wo Menschen sind, die brav den Widersachern folgen. Überall dort ist Babylon. Überall dort herrscht zunächst einmal vor allem Luzifer, die luziferischen Kräfte, aber natürlich im Untergrund die ariamanischen mit dabei, aber dort spielt sich das ab. Und Babylon, die Große, tauchte vor dem Gedanken der Gottheit auf. Babylon, die Große, also jetzt in weiblicher Gestalt, also diese Seelenkraft ist es. Es ist also die Seele, die Menschheitsseele, Erdenseele, die gebildet ist dadurch, dass die Widersacher in ihr wirken. Also dieser Teil ist es. Dieser Teil. Man könnte sagen, der große Doppelgänger der ganzen Menschheit, wenn man so will, oder die Doppelgängerin in dem Fall. Also Seele, das Seelische wird meistens im weiblichen Bild dargestellt. Und Babylon, die Große, tauchte vor dem Gedanken der Gottheit auf. Ihr sollte der Kelch mit dem Wein des göttlichen Willens als Kelch des Zornes dargereicht werden. Also der Emil Bock übersetzt jetzt teilweise sehr frei vom griechischen Original, aber sehr treffend. Also da ist es der göttliche Wille, also das, was wir vorhin genannt haben, die göttliche Liebe, ja, ist zugleich der göttliche Wille. Liebe ist immer, kommt aus einer Willenstat heraus. Und alle Inseln verschwanden und Berge waren nicht mehr zu finden. Und große Hagelschlossen, die Zentner schwer zu sein schienen, schlugen aus dem Himmel auf die Menschen nieder. Also Hagelregen, da prasselt es, das ist das Bild. Also man muss sich wirklich so große Brocken vorstellen, die, als Bild, das ist aber nur das sinnliche Bild. Und die Menschen stießen Verwünschungen aus gegen die göttliche Welt, wegen der Qualen, die ihnen der Hagel bereitete. Übergroß waren diese Qualen. Ja, so sieht es ein Mensch wie Johannes zum Beispiel. So sieht es ein Mensch, dessen geistiges Auge erwacht ist, dessen geistiges Bewusstsein stark genug ist, sieht nämlich ein Leid, das diese Menschen, die da getroffen werden, unter Umständen gar nicht selber spüren. Die fühlen sich eigentlich wohl in dem, aber der Mensch, dessen geistiger Blick im richtigen Sinne geöffnet ist, sieht, was eigentlich mit diesen Menschen geschieht. Dass sie eigentlich immer mehr in das Reich der Widersacher hineingezogen werden, letztlich also in diesen Trichter ganz hinuntergezogen werden, dort, wo diese Wesenheiten, die mit dem Sorat-Prinzip zu tun haben, wo die lauert. Das ist sozusagen der Abfluss. Dort soll es hineinfließen. Und das heißt also, der Johannes, der diese Schilderung macht, konnte dieses Leiden miterleben, dieses Leiden, das zukommt auf uns. In welchem Ausmaß ist ganz offen wieder. Aber die Gefahr ist jedenfalls sehr groß, dass ein Teil der Menschheit auf jeden Fall davon betroffen wird, die also auf den Zug der Widersacher aufspringen. Auch wenn die Entwicklung komplett offen ist, aber wahrscheinlich, dass gar niemand dorthin gezogen wird, zählt zu den unwahrscheinlicheren Sachen. Da müssen wir uns zumindest sehr anstrengen. Jetzt, also jetzt im Moment ist schon ein starker Zug da den Abfluss hinunter. Also der Drache schraubt sich immer weiter hinunter, Spirale für Spirale. Also, das heißt, die große Kunst ist, dass wir tiefes Mitleid empfinden für Menschen, die scheinbar gar nicht leiden. Die sich nämlich wohlfühlen auf ihrem Weg in den Abgrund hinein. Das kommt also noch zu dem Mitleid, das man hat, wenn er sieht, da hat einer total Schmerzen oder ist seelisch unglücklich oder was. Natürlich soll man mit dem auch Mitleid haben. Das ist ja nicht gesagt, dass das jetzt weggeschaffen wird. Aber das Neue, was dazukommt, ist seelisch, geistig so empfänglich zu sein, dass man ein Gespür dafür kriegt, wo in einem anderen Menschen, und das ist heute bei praktisch allen irgendwo der Fall, auch bei uns selbst, dass die Widersacher ziehen daran. Und dass das eben unter Umständen und in der Zukunft immer mehr auch eben auch so sein wird, dass die Menschen aber sich wohlfühlen dabei. Dass es ihnen nicht schlecht geht dabei. Zumindest empfinden sie es nicht. Und für deren Blick offen ist, eben auch für das Reich der Widersacher, also zu sehen, was da alles passiert, die werden Mitleid entwickeln für das, was bei den Menschen passiert, denen es äußerlich scheinbar ganz gut geht. Oder sehr gut sogar geht. Exzellent gut geht. Reich, glücklich, sogar nicht einmal deprimiert oder was, weil viele Leute sind ja auch deprimiert. Ist ja nicht so, dass die immer glücklich sind, aber wurscht, wo alles bestens läuft. Und wo man trotzdem sieht, aha, da ist aber ein Zug zu den Widersachern da. Und dann so eine seelische Dramatik zu erleben. Das heißt also, zu erleben, dass das, was so schön als seelisches aussieht, dass das eigentlich die Hure Babylon ist, dass die da dahinter steckt. Und vor der nicht die Augen zu verschließen, auch wenn sie noch so schön geschminkt sozusagen kommt, sondern das zu erkennen. Und mit dieser Hure Babylon in Verbindung, das ist jetzt das, wir kommen jetzt zum 17. Kapitel. Da wird geschildert die große Babylon und ihr Sturz. Und da begegnet uns jetzt wieder ein scharlachrotes Tier. Und dieses Tier hat 7 Köpfe und 10 Hörner. Das kennen wir schon. Wir sind das erste Mal begegnet diesem Drachen, dieser Drachengestalt im 13. Kapitel, wo geschildert wird, die Frau, oder das Weib mit der Sonne begleitet, den Mond zu ihren Füßen ein Knäblein gebärend. Und die wird verfolgt von diesem Ungeheuer, von diesem Drachen mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern und sie flüchtet in die Wüste. Und immer wenn der Scharlacher, die scharlachrote Farbe oder überhaupt die rote Farbe ist, hängt es mit dem Luziferischen auch stark zusammen. Das ist also genau diese führt natürlich, eigentlich ist der Drache ja der gefährlichere oder das gefährliche Prinzip das Ahrimanische, aber es kommt jetzt in diesem luziferischen Anstrich auf jeden Fall daher. Das heißt, da ist was stark Luziferisches dabei. Das ist der große rote Drache, gibt es ein berühmtes Gemälde jetzt ist er weg. Entschuldigt, ich werde drauf kommen. William Blake. William Blake. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, englischer Maler, hat sehr mystische Bilder gemalt. In seinem ganz unverwechselbaren Stil. Es gibt eine ganze Illustration von Dantes göttlicher Komödie zum Beispiel. Aber auch zu biblischen Themen. Zur Apokalypse gibt es einige Bilder. Und es gibt eben auch ein Bild mit dem großen roten Drachen. Und dieser Drache mit den 7 Häuptern und den 12 Hörnern, erinnern wir uns noch einmal, was bedeuten diese 7 Köpfe, was bedeuten die 10 Hörner? Da gibt Rudolf Steiner ja ganz klare Angabe dazu. Die Köpfe sind etwas, was im Ätherischen veranlagt ist. Eine Art Organbildung im Menschen, die im Ätherischen veranlagt ist. Also das heißt, alle Ätherkräfte zum Beispiel, die das Herz formen, die Leber formen, die das Gehirn formen, sind Köpfe im Ätherischen. Und Köpfe sind sie insofern am Kopf ist am stärksten sichtbar, jetzt am äußeren Kopf, die Individualität des Menschen. Ja, sicher, man kann auch einen Fingerabdruck machen, aber wenn ich jetzt den Fingerabdruck anschaue, da muss ich schon sehr erfahren sein, um da irgendwas herauszulesen und dann ist das, weiß ich auch noch nicht so wirklich. Handlesen. Ich meine, es gibt Menschen, die können das bis zu einem gewissen Grad, aber die lesen sicher nicht die Linien drinnen. Sondern sehen die Hand, greifen sie vielleicht auch an und spüren dann etwas von der Individualität. Aber im Antlitz des Menschen, das heißt bis in seine Falten hinein natürlich, aber auch in seine Mimik oder so, da lebt am stärksten die Individualität. Ich meine, wenn man will, mehr erkennen, macht man eher Porträtfoto und nicht ein Foto von seiner Kniescheibe oder irgend sowas. Die ist auch individuell, natürlich, aber macht es ein bisschen schwer, aber am Kopf können wir es also am deutlichsten erkennen. Und daher ist es aber sehr wichtig, das Kopf zu nennen, weil auch unser Herz ist in Wahrheit ganz individuell. Unsere Leber, unsere Nieren sind ganz individuell. Nur sehen wir es da schwieriger. Also wenn ich so eine Leber anschaue und sage mich, ja, von wem ist denn die Leber da? Ist ein bisschen schwierig. Also ist doch einfacher ins Gesicht zu schauen. Ich meine, weiß ich nicht, die Ärzte, die zur Leber auf Zimmer 7 gehen, sie sehen vielleicht nur die Leber. Ich wünsche ihnen, dass sie die Individualität des Menschen darin sehen und erkennen können. Dann ist es toll. Dann ist es toll. Das wäre was für die Zukunft. Also wirklich in den einzelnen Organen oder als Mediziner zu lesen, die Individualität, die da jetzt vielleicht nicht ganz so eingreifen kann in das Organ, wie es sein sollte. Wie kann ich dem Ich dabei helfen, dass es da wieder richtig eingreifen kann? Also die Häupter sind das, was individuell im Ätherischen gestaltend wirkt. Individualisiert, das ist kosmische Kraft, aber sie wird individualisiert. Also wer kennt die Zusammenhänge mit der Planetenwelt und den Organen oder so? Also das Herz, das Sonnenorgan schlechthin und so weiter. Nieren haben was mit der Venus zu tun und so fort. Aber das wäre bei allen Menschen gleich. Das Grundprinzip ja, aber es individualisiert sich. Das heißt, es ist nicht genau gleich. Das ist das ganz Wichtige, dass es nicht genau gleich ist. Das Tier mit den 7 Häuptern suggeriert eigentlich, dass es bei allen gleich ist. Und tatsächlich in der Vergangenheit war die Individualisierung noch nicht so stark. Weil diese 7 Häupter, die gehen auf die atlantische Zeit zurück, wo diese Organe in der menschlichen, aber mal in der menschlichen Grundform erst angelegt wurden im Ätherischen. Also das heißt, die erste Zeit, wo die Menschen überhaupt noch ganz stark in der Gruppenseele waren, bis in die äußere Gestaltung hinein, wo es also die Tiermenschen, die verschiedenen Tiermenschen gab, also Stiermenschen, Löwenmenschen, Adlermenschen und dann, wo sich's beginnt zu harmonisieren im Bild des Wassermanns, im Bild des Menschen selbst, dann haben wir mal 4 Stufen und dann folgen noch 3 bis zum Untergang der Atlantis, wo es immer menschlicher wird. Also 3 Stufen, wo schon jetzt wirklich die menschliche Gestalt sich aufzurichten beginnt und der Mensch dann herauftritt. Aber da gibt es also auch noch 3 Stufen. Also das ist das im Ätherischen und dieses Erbe tragen wir mit uns mit, das ist in uns noch da. Und soll aber immer mehr individualisiert werden. Wenn es so auftaucht wie in der atlantischen Zeit und so bleibt, dann ist was falsch dran. Dann wird es eben dieser Drache mit den 7 Häuptern. Und die Frage ist, was manifestiert sich aus dem im Physischen? Es sind ja wirklich auch physische Organe daraus geworden. Das sind die Hörner. Die Hörner sind das Physische. Also das ist nicht nur das da oben, sondern auch das Herz ist ein Horn des ätherischen Herzens. Das physische Herz ist das Horn des ätherischen Herzens und so weiter. Und nur wieso gibt's da jetzt 10 Hörner? 10 Hörner, aber nur 7 Häupter. Das hat etwas mit der Geschlechtlichkeit des Menschen zu tun. Jetzt hat zweifellos schon am Beginn der atlantischen Zeit, also die Geschlechtertrennung hat ja schon in der lemurischen Zeit begonnen. Der Punkt ist, dass sich der Mensch, die Menschheit oder die werdende Menschheit lange, lange Zeit sich dieser Geschlechtlichkeit aber nicht bewusst war. Das Bewusstsein fängt erst an, naja, so wie es bei den Tieren ist. Ich meine, ja, sicher, es gibt Kater, so wie einer, der da immer bei mir im Zimmer herummarschiert und sich gut auf der weißen Couch macht, weil er kohlschwarz ist. Die Tiere sind sich der Geschlechtlichkeit nicht bewusst. Natürlich, es gibt den Geschlechtsverkehr und die Zeugung bei den Tieren, ganz klar, aber sie sind sich dessen nicht bewusst. Nicht so, wie wir das interpretieren würden. Aha, ah, ich bin der Kater sowieso. Das ist aber eine fesche Katze. Interessant. Nein, dieses Bewusstsein ist nicht dabei. Es ist ein natürlicher Instinkt, der sich dazu treibt, zu bestimmten Zeiten eben den Fortpflanzungstrieb in Gang zu setzen. Sie erleben natürlich dabei etwas schon, aber wir dürfen uns das nicht zu menschlich vorstellen. Das ist, wenn die Konstellation passt, dann läuft es eben ab und dann ist es auch wieder erledigt. Und auch eben nur zu bestimmten Zeiten. Bei Menschen ist die Zeugung zu jeder Zeit möglich im Grunde. Und dadurch ist mit ein Grund, warum es uns auch viel bewusster wird. Eben viel mehr aus dem Traumzustand herausgehoben wird, den es bei den Tieren noch hat und was es auch am Anfang der atlantischen Zeit noch hatte. Also erst nachdem diese Gruppenseelenhaftigkeit verlassen ist, wenn Stier, Löwe, Adler, Wassermann, also die Menschengestalt, die sich aufrichtet, aber es ist sich zunächst auch noch nicht dessen bewusst, aber dann die nächsten 3 Stufen sind sich der Geschlechtlichkeit bewusst, werden sich der Geschlechtlichkeit bewusst. Und dann erleben sie wirklich in 2 verschiedenen Weisen, in 2 unterschiedlichen physischen Leibern erleben sie die Geschlechtlichkeit. Und das heißt, es gibt dann nicht nur 3 Stufen, sondern jede dieser 3 letzten Stufen in der Atlantis haben eine männliche und eine weibliche Variante. So erklärt es Rudolf Steiner. Und das hat durchaus etwas für sich, weil gerade dort, also wo dieses Bewusstsein erwacht, da ist, also das Bewusstsein im Allgemeinen erwacht, dieses Bewusstsein für sich selbst ab dem Zeitpunkt, nicht früher, ist eben das Bewusstsein für die Geschlechtlichkeit da. Vorher ist es nicht da. Ich meine, ja, ich werde jetzt sagen, die ein bisschen mit Anthroposophie vertraut sind oder auch mit der biblischen Geschichte, ja, aber die Vertreibung aus dem Paradies oder so, wann war denn das eigentlich? War das nicht früher? War das nicht schon mitten in der lemurischen Zeit, wie Steiner sagt? Ja, aber fürs Bewusstsein schaut's anders aus. Also diese Vertreibung aus dem Paradies in der lemurischen Zeit war noch mit einem ganz anderen Bewusstseinszustand verbunden als jetzt in der atlantischen Zeit. Also die biblische Schilderung, da spielt vieles ineinander, was eigentlich von der Entwicklung zeitlich weit auseinander liegt. Man darf sich das nicht so vorstellen, aha, ja, Paradies, aha, dann fliegen sie raus und so weiter. dass das alles so beisammen liegt, gewisse Entwicklungsphasen auch für das Bewusstsein, das damit verbunden ist, ist etwas für das, was eigentlich schon geschehen ist, aber das Bewusstsein dafür taucht erst sehr, sehr viel später auf. Sehr, sehr viel später. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge Fähigkeiten bis ins Physische hinein, von denen wir noch gar nichts wissen, weil wir es nicht gebrauchen können noch. Wir werden erst sehr viel später uns dieser Fähigkeiten bewusst werden, obwohl wir sie im Grunde schon haben. Wir können sie nur nicht bewusst handhaben, weil wir eben noch nicht erwacht sind dafür. Sie blitzen dann immer wieder mal durch und dann gehen auf einmal irgendwelche Dinge, wo man sich denkt, wie habe ich das jetzt geschafft? Ich weiß es gar nicht. Wir machen so viele Dinge geschickt und gut und wissen gar nicht, wieso wir das zusammengebracht haben. Ich meine, ein Künstler oft, der weiß das ja nicht vorher, was da passiert. Seine Hände wissen es. Sie können es, sie tun es, sie gestalten es. Und dann sieht er es und sagt, das, ja, das ist es jetzt. Das passt. Aber wir werden hoffentlich jetzt in unserem Bewusstseins-Seelenzeitalter noch einige Fortschritte da machen, uns der Dinge bewusst werden, die wir eigentlich schon haben. Und dadurch können wir sie dann auch immer mehr in Freiheit gebrauchen. Jetzt passiert es in gewisser Weise, oder wir können Situationen herbeiführen, wo es passiert. Also ein Maler weiß das auch. Manchmal geht er ins Atelier und malt und es läuft und es fließt und dann gibt's Tage, wo er nichts weiterbringt. Es geht nicht. Es will nicht. Es kommt nicht. Also wir können noch nicht so frei über diese Fähigkeit verfügen. Es wird aber mehr kommen, wenn wir uns geistig entwickeln. Ich meine, dann ist zum Beispiel sowas möglich wie dieses in den Mysterien damals die Schilderung, wo der Johannes Thomasius das Bild von Capesius malt und dessen Freund Strada so erschüttert ist, weil er erstmals die Seele seines Freundes im Grunde sieht, aus dem Bild ihm entgegenleuchten. Und was er an dem lebenden Menschen selber noch gar nicht gesehen hat. Aber der Thomasius hat es geschafft, das in das Bild hineinzulegen. Und das ist ja das Interessante, dass ein Künstler in einer Porträt das herausbringen kann, was noch kein Mensch an dem anderen gesehen hat, was aber genau dessen Wesen ausspricht. Das zeichnet einen guten Künstler aus. Kann sogar ein Fotograf sein, durch der richtige Blickwinkel, der richtige Licht und sonst kann er was einfangen, was einzigartig ist und was den Menschen charakterisiert. Und was den anderen Menschen, obwohl es dauernd im Begegnen nicht aufgefallen ist bis jetzt. Und das heißt, wir werden aber mit der Zeit lernen, immer mehr uns dieser Geistigkeit bewusst werden, die in uns steckt, in uns lebt, in der Tiefe der Seele, in der Tiefe des Ätherischen, ja sogar in der Tiefe des physischen Leibes drinnen sitzt. Und was wie in glücklichen Momenten kommt, so halt heraus. Aber wir werden lernen, mehr davon zu wissen. Und immer früher aufzuwachen, sozusagen, bei einer immer früheren Stufe. Ich meine, jetzt sind wir annähernd so weit, dass wir, wenn wir Glück haben, aufwachen in dem Moment, wo es passiert. Da kriegen wir wenigstens das mit, okay, jetzt ist es aber richtig, jetzt passiert's. Aber das ist das letzte Zipfel im Grunde davon. Wir werden früher aufwachen. Und dann haben wir auch noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Thomasius wird geschildert in den Mysteriendramen als jemand, der etwas mehr gesehen hat davon und das hineinbringen konnte. Das heißt, er ist eine Spur früher aufgewacht. Und wenn wir einen geistigen Entwicklungsweg gehen, dann werden wir immer früher aufwachen. Jetzt möchte ich euch noch, hört mich mal nicht so lange überziehen, schauen wir, ob ich es schaffe. Ich möchte euch den Anfang vom 17. Kapitel lesen. Und dort werden wir dann das nächste Mal weiter tun, weiter bohren. Ein bisschen habe ich euch schon erzählt, also die Hure Babylon ist drinnen und der rote Drache kommt, der scharlachrote Drache mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern. Aber lesen wir es. Da kam einer von den 7 Engeln, welche die 7 Schalen hatten, und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen, die auf vielen Wasserströmen sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren unreinem Wein die Bewohner der Erde trunken sind. Und er führte mich auf dem geistigen Plane in eine Wüste. Da sah ich auf einem scharlachroten Tiere ein Weib sitzen. Das Tier war über und über bedeckt mit Namen der Geistverwünschung und hatte 7 Köpfe und 10 Hörner. Das Weib war mit purpurroten und scharlachroten Gewändern bekleidet, dazu mit Gold und Edelsteinen und Perlen glänzend geschmückt. Sie hielt in der Hand einen goldenen Kelch voll von Gräueltaten und unreinen Wesen, die ihrer Unzucht entstammten. Und auf ihrer Stirne stand ein Name geschrieben, ein Mysterium: die große Babylon, die Mutter aller Hurerei und aller Gräueltaten auf Erden. Das ist das Bild, das erste Bild einmal, mit dem wir uns weiter beschäftigen werden. Mehr will ich dazu heute gar nicht sagen. Da stecken eine ganze Menge Dinge drinnen, hinter dem Bild. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Abend. Ich glaube, wir haben den Flug in den Abgrund bis jetzt ganz, ganz gut bewältigt, ohne gleich zu krass abzustürzen. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Danke, danke. Danke, danke. Super. Gute Nacht, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Danke auch im Livestream, die Leute, die dabei sind. Ich schalte jetzt ab. So. Tschüss, gute Nacht. Gut, jetzt haben wir Echo drin. Doppelt ist's viel. Baba. So.